So, wir haben ja vorher schon festgestellt, dass Weihnachten vor der Tür steht und dass wir jetzt ja wieder durchs Fenster aus und einsteigen müssen. Deshalb, das ist das Problem, ne? Wenn Weihnachten so vor der Tür steht. Ist halt ein bisschen Spaß, muss auch sein. Aber es soll tatsächlich dieses Weihnachten nicht so vor der Tür stehen bei den Christen, dass man nur noch den Weihnachtstrubel sieht, den Christbaum, den Glitzer, die Lichtlein, die Geschenke. Und jeder rennt, dass er da noch irgendwie das so hinbringt, wie er meint, das gehört. Und die Sicht auf das wahre Weihnachten, auf den wahren Grund des Kommens Jesus, damit wieder ganz aus den Augen verliert. Das wäre dann das falsche Weihnachten. Na, wir müssen immer wieder anschauen, um was geht es denn wirklich. Aber es, so wie die Welt, der Kommerz uns das so vormacht, die Medien das propagandieren, das ist nicht das, was wir in der Bibel finden. Und darum müssen wir da schauen, dass wir da unsere Richtung nicht verlieren, weil sonst wirft es die Christen in den geistlichen Dingen wieder ein ganzes Stück zurück. Und das soll ja nicht sein. Wir wollen ja vorwärts, wir wollen hoch hinauf, wir wollen ja weiterkommen und nicht wieder zurückgeworfen werden. Also darum schauen wir uns in der Bibel an, warum Gott seinen Sohn als Mensch auf die Erde sandte. Also sicher nicht, damit wir seinen Geburtstag zum Feiern haben. Aber die Geburt von Jesus war wichtig. Ja klar, weil sonst hätte er ja nicht ans Kreuz gehen können, er musste Mensch werden. Aber das alleine, die Geburt, brachte noch nicht die Erlösung. Also was geschah da wirklich oder was ist da gesagt worden? Na, jeder kennt ja doch diese Weihnachtsgeschichte, wo der Engel zu den Hirten gekommen ist. Und da, in dieser Geschichte steckt da einiges drin, was da passiert ist. Und wenn man sich diese Begebenheit dann auch einmal ja, bildlich vorstellt, wie wenn man selber dabei wäre, dann ist es eigentlich eine ganz eine besondere Sache gewesen. Da heißt, der Engel des Herrn trat zu den Hirten und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Das ist mehr als verständlich, dass die sich da fürchteten. Wenn du dir vorstellst, du bist da irgend so eine Schafhirte, hast eine Fackel oder vielleicht eine Taschenlampe und mehr nicht, stockfinstere Nacht und plötzlich erleuchtet da der Engel das ganze Gegend und voller Herrlichkeit und er spricht noch zu dir, na, dann wird es dann schon ein bisschen hoppla, ne? Darum sagt der Engel sofort, fürchtet euch nicht, weil ich verkündige euch große Freude. Das hat er gesagt, Freude ist angekündigt. Was Gutes, was Schönes. Er sagt weiter, denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr. Ja, das ist die große Freude, ein Retter ist geboren worden. Das hat der Engel angekündigt oder verkündigt und er hat gesagt, ihr müsst da hingehen und da werdet ihr dieses Kind in der Krippe liegend finden, in der Futterkrippe, also nicht in dem fein sauber geputzten Krippel, wie wir es alle so kennen aus den Bilderbüchern oder so unterm Strich, was der Futterbohren, weil sonst nichts gehabt haben, ärmstliche Verhältnisse, also ist nicht unbedingt so appetitlich gewesen. Und dann sind zu dem Engel noch eine Menge ganz andere Engel dazugekommen, himmlische Heerscharen, und die priesen Gott, sie lobten Gott und sprachen Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden in den Menschen seines Wohlgefallens. Also, es ist eine wunderbare Erscheinung gewesen, was die Hirten da erlebt haben. Und diese Engel haben gesagt, Friede auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens. Das war auch noch so ein Ding, was kommen wird, Friede auf Erden in den Menschen. Ja, viele verstehen es falsch und denken sich, na, ist gut gesagt, auf der Erde ist doch kein Friede. Aber es heißt hier Friede in den Menschen. Ja, nicht Friede auf Erden, allgemein, so wie die Welt es versteht, sondern Friede in den Menschen. Das hat der Retter gebracht, weil der Retter hat nicht gerettet vor den Römern, wie sie dachten, da kommt der Messias und rettet vor den Römern, sondern er kam, um die von der Sünde zu retten. Und wenn der Mensch von der Sünde gerettet wird, dann kriegt er Frieden in seinem Herzen, weil die Sünde ihn nicht mehr anklagt und verurteilt. Deshalb, das ist dieser Friede in den Menschen des Wohlgefallens, in den Menschen, die das glauben. Und im Kapitel vorher, ab Vers 68, wird uns auch noch mal berichtet, ist eine Prophetie vom Vater, von Johannes des Täufers, Zacharias, glaube ich, war das. Und er sagt, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, der sein Volk angesehen hat, also der sich über sein Volk erbarmt hat und ihm Erlösung geschaffen hat. Er spricht auch wieder von der Erlösung. Und ein paar Versen weiter. Rettung von unseren Feinden und von der Hand aller, die uns hassen. Das ist uns verheißen. Rettung von unseren Feinden. Hier sind aber auch nicht die Römer in erster Linie gemeint gewesen, sondern die geistlichen Mächte, die sind unsere Hauptfeinde, nicht die Menschen. Die Schrift sagt ja, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis. Und er sagt hier weiter, dass Gott Barmherzigkeit an dem Volk übt und dass er an seinen Bund denkt und an den Eid, den er Abraham geschworen hat, dass er sie damit segnen will. Ja, das ist die Aussage, um das, was wirklich geht. Deshalb kam Jesus in die Welt. Und auch Jesus selbst hat was dazu gesagt, warum er in die Welt gekommen ist. Das steht dann im Johannesevangelium 12, 46 und 47. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Und wenn jemand meine Worte hört und nicht befolgt, so richte ich ihn nicht, denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt errette. Also zwei Aussagen. Er ist gekommen, dass er Licht gebracht hat, weil die Welt in der Finsternis lag. Totale Finsternis wegen der Sünde. Da war kein Licht, da war nichts. Geistliches Licht, muss ich dazu sagen, weil natürliches Licht, na, das kam jeden Morgen in der Früh, wenn die Sonne aufging. Aber geistlich war nichts, da war tiefste Finsternis. Alles sündig. Und dann kam Jesus und brachte Licht in die geistliche Welt. Und wenn Licht kommt, dann ist automatisch die Finsternis verschwinden. Das ist, da beißt die Maus keinen Faden ab. Das ist so, wenn du in einen Raum reingehst und schaltest das Licht ein, dann ist die Finsternis weg, oder? Und genauso ist, wenn Jesus geistliches Licht in dein Leben bringt, dann muss die Finsternis zwangsläufig einfach verschwinden. Und Jesus sagt, dass er nicht gekommen ist, um die Welt zu richten, sondern zu retten. Der Unterschied. Also er ist nicht gekommen als Richter, jetzt haue ich dann alles kurz und klein, weil die Welt ist so böse. Er ist gekommen, um zu retten. Er ist gekommen, hat dieses Dilemma angesehen, in der die Welt steckte, die Menschen in ihrer Not, hat sich erbarmt und ist gekommen als Retter, als Erlöser. Das müssen wir vorn hinstellen. Viele denken immer gleich, wenn irgendwo in der Bibel was von Gericht steht, oh, Gericht, da wird alles so klein geschlagen und vernichtet. Das muss man Zusammenhänge anschauen, weil dieses Wort Gericht, das heißt oft richten in Form von regieren oder zurechtrichten. Dass wir da nicht falsche Gedankengänge aufnehmen. Jesus hat kein Interesse daran, Menschen zu vernichten, sozusagen zu richten und zu zerstören, obwohl mit Sicherheit irgendwann der Tag dieses Gerichts kommen wird, aber solange der nicht ist, ist Jesus nicht so. Auf jeden Fall hat Jesus Licht gebracht in diese geistliche Finsternis. Und wenn du dir vorstellst, du bist in einem Raum, total finster, null Licht, dann siehst du auch nichts. Und du weißt nicht, wo du hinsteigst und wo du hinpasst. Und du weißt nicht, was um dich herum passiert. Und da bist du um jedes kleine Lichtlein froh, weil sonst siehst du gar nichts. Da ist also ein kleines Zündholz schon Rettung. Ja? Und diese Wahrheit, dieses Lichtlein, das Jesus gebracht hat, das ist Rettung, weil Licht in diese Finsternis kommt. 2. Korinther 4,4 spricht vom Lichtglanz des Evangeliums. Und wenn du das Evangelium hörst, dann kriegst du Licht, dann siehst du, wie du errettet werden kannst. Das Evangelium zeigt dir praktisch den Ausweg aus dieser totalen Finsternis. Es gibt dir den Ausweg vom Highway to Hell, weil auf dem bist du ohne das Evangelium, ob du willst oder nicht. Und das Licht gibt dir die Möglichkeit zu sehen, wo geht's lang, dass ich da nicht auf dem Highway to Hell bleibe. Und wenn du dieses Licht annimmst oder dieses, was du da siehst, annimmst, dann gehst du auf den Highway to Heaven. So könnte man sagen. Ne? Okay, es ist bloß so, in dieser Finsternis, da ist der Teufel der Meister der Verführung, der Verschleierung und all seine verschiedensten Verschleierungstaktiken haben die Menschen glaubend gemacht, dass das alles so ganz normal ist und so richtig ist und was anderes gibt es ja gar nicht, eine Hölle gibt es ja nicht. Wer soll denn eine Hölle, wo soll denn die sein? Ja, haben wir schon in die Erde schon so weit runtergebohrt und da kam keine und so, weil sie es falsch verstehen. Ja, und Finsternis gibt es nicht, oder geistliche Welt gibt's nicht und so weiter und vielleicht gibt's auch gar keinen Gott. Ja gut, ein höheres Wesen könnte es ja geben, sagen dann die Leute. Aber es wird alles verdreht und verschleiert. Der Humanismus behauptet, der Mensch ist edel und gut, der ist kein Sünder mehr, der ist ja sowieso super und der braucht auch nicht gestraft werden, weil der Mensch ist ja sowieso das Maß aller Dinge. Für was brauchen wir denn eigentlich einen Retter? Das ist mit dem Weihnachten da, mit dem, was die Engel da gehört haben oder erzählt haben, ja, das ist halt auch eine Geschichte. So wird es hingedreht, so gemein ist der Teufel, der verdreht einfach die ganzen schönen Wahrheiten, damit die Leute nicht mehr das Richtige glauben und dem Falschen anbeißen. Gut, dann machen sie noch ein bisschen die schöne Religion weiter, wie sie es gewohnt sind und weil es sich so schön anfühlt für die Seele und was halt gerade modern ist und was gefällt. Hat aber mit dem Evangelium und dem lebendigen Jesus eigentlich gar nichts zu tun. Weil Jesus ist gekommen, um die Welt zu retten, nicht um Gericht zu bringen und alles zu zerstören. Das war sein Auftrag als Messias. Er ist gekommen, um die Welt zu retten, nicht um Geburtstag zu feiern. Ja, nicht falsch verstehen, aber es ist halt Fakt. Man weiß ja nicht einmal, an welchem Jahr und schon gar nicht an welchem Tag, dass diese Geburt stattgefunden hat. Also das ist nicht irgendwo dokumentiert worden am Standesamt mit einer Geburtsurkunde und so weiter. Man weiß es einfach nicht. Ja, man sagt, es könnte sogar 7 Jahre vor dem offiziellen Nulljahr gewesen sein. Man weiß es nicht so genau, da widersprechen sich biblische Aussagen und Geschichtsschreiber. Und deshalb muss man einfach sagen, so um diese Zeit rum. Und dann hat man halt damals einfach heidnische Festtage hergenommen und hat sie ein wenig verchristlicht. Ob jetzt Weihnachten oder Ostern oder sonst was. Die Daten gehen alle zurück auf heidnische Feiertage und das hat eigentlich mit dem biblischen, christlichen gar nichts zu tun. Jetzt sagt Jesus in Johannes 9, 39, zum Gericht bin ich in diese Welt gekommen, damit die Nichtsehenden sehen und die Sehenden blind werden. Jetzt widerspricht sich das, was ich vorher gelesen und gesagt habe. Jetzt sagt er, hier zum Gericht ist er gekommen. Aber eben hier meine ich eben dieses Gericht, wo er regiert und wo er zurechtrückt, was falsch ist. Weil die Nichtsehenden, die Blinden, die vorher das Evangelium nicht sehen konnten oder vielleicht nicht einmal die Schriften lesen konnten, die sind die Nichtsehenden und die sollen sehen. Die sollen den Lichtglanz des Evangeliums sehen und die Sehenden, die vorher alles lesen konnten, aber nicht geglaubt haben, die werden blind werden, die sollen sie überhaupt nicht mehr erkennen. Und das ist Anspielung auf die ganzen Pharisäer und Schriftgelehrten, die es eigentlich sehen hätten sollen. Die Schriften haben sie ja durch und durch studiert und trotzdem waren sie so stockblind eigentlich, dass sie Jesus da drin nicht finden konnten. Und da rückt Jesus die ganze Sache zurecht. Das ist damit gemeint. Nicht Zerstörung, Feuer vom Himmel, jetzt bringe ich alle um. Nein, das ist damit nicht gemeint. Aber diese Schriftgelehrten, sie lehnten Jesus ab. Man sieht es so schön in den Chosen-Filmen, wie sie Jesus ablehnten, wie sie gegen ihn arbeiten. Weil, was wollten sie eigentlich? Die haben ein Problem gehabt mit diesem Jesus. Weil der hat es anders gemacht, wie sie das gewohnt waren. Plötzlich kommt da einer und sagt, das ist nicht so richtig, wie sie das machen. Da waren sie beleidigt. Und außerdem hat sein Licht, das er gebracht hat, ihre bösen Werke eigentlich bloßgestellt. Und böse Menschen wollen nicht bloßgestellt werden. Ja, Ganoven wollen in der Finsternis bleiben. Ganoven wollen nicht, dass ihre bösen Werke bloßgestellt werden. Aber mit so einem geistlichen Licht werden sie bloßgestellt. So werden sie überführt, sie werden von diesem Licht angeleuchtet und sie merken in sich selber eigentlich, ich bin ein ganz böser Mensch, ich bin ein Sünder. Ich bräuchte eigentlich Erlösung. Und das hat aber ihrem religiösen Stolz überhaupt nicht gepasst. Und deshalb haben sie diesen Jesus bewusst abgelehnt. Und wer das tut, der muss aber auch ganz bewusst mit einem richtigen Gericht rechnen. Das muss ich dann schon dazu sagen. Also da ist dann irgendwann schon ein bisschen Schluss mit lustig. Ich muss ab und zu ein bisschen Wasser trinken, weil meine Stimme noch nicht ganz fit ist. Ist eh schon wieder besser. Ich habe eine Erkältung eingehandelt gehabt. Aber wenn ich froh, dass es nicht schlimmer geworden ist. Also wie gesagt, bei Weihnachten, bei dem Kommen Jesu, geht es um Errettung und Erlösung. Und um die Erfüllung der alttestamentlichen Prophetien und des Eides, den Gott an Abraham geschworen hat. Das haben die Propheten und die Engel damals auch verkündet. Frieden sollen die Menschen haben ohne Verdammnis, weil durch Jesus Sündenvergebung gekommen ist. Dann musst du dir immer wieder mal Frage stellen, habe ich noch Verdammnis in mir? Ja, wenn du noch Verdammnis spürst in dir, egal aus welchem Grund oder vielleicht sogar grundlos, dann nimm noch mehr die Gnade an. Dann schau noch mehr auf Jesus, dass es ganz verschwindet. Das passt nicht mehr zu dir, das gehört nicht mehr zu dir. Denk dran, Jesus ist gekommen und hat die Gnade Gottes gebracht und hat Licht gebracht. Ja, es ist nicht ein Christkindl gekommen, wie ausschaut, wie so ein Rauschgoldengel und ein paar Packerl verschenkt und Liedchen singt oder Mädchen ist oder so, wie es heutzutage gemacht wird. Und Jesus hat auch nicht einen Tannenbaum gebracht. So schön ein geschmückter Tannenbaum ausschauen mag. Aber das war nicht Sinn und Zweck des Kommens von Jesus. Ich habe erst letzte Woche in Facebook einen Post gelesen, der hat so ungefähr gelautet: Schade, dass man Gesundheit nicht unter den Weihnachtsbaum legen kann. Ja, da ist was dran. Das ist echt. Aber was heißt schade? Das geht halt einfach nicht. Das geht wirklich nicht. Du kannst nicht ein Packerl Gesundheit unter deinen Tannenbaum legen. Das funktioniert nicht. Du kannst es schon legen, ja, aber das wird halt nicht funktionieren. Du bist auf der falschen Fährte. Aber von Jesus kann man diese Dinge bekommen. Weil er die Gnade gebracht hat. Und durch den Glauben an diese Gnade kannst du diese Dinge auch von ihm bekommen. Aber du musst dich voll auf die Gnade einlassen. Menschen, die immer noch auf ihre eigene Schlauheit und ihr eigenes Gutsein, diesen Humanismus noch drinstecken haben, da blockiert es die Gnade. Erst wenn der Mensch richtig kapituliert und einsieht, es geht nicht ohne Gnade. Ich brauche diese Gnade, sonst funktioniert es in meinem Leben nicht. Dann wird die Gnade verfügbar. Dann schaltet es den Schalter um und sie fängt an zu fließen. Johannes 1,17 erklärt uns deutlich, das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Und da gefällt mir dieses Wort geworden. Also die muss nicht erst irgendwie, und man muss sie die Gnade nicht verdienen, weil sonst ist keine Gnade. Sie ist durch Jesus Christus geworden. Das ist fix, der ist durch ihn gekommen. Deshalb ist er ja in diese Welt gekommen, um die Gnade Gottes zu bringen. Und die Zeit des Gesetzes ist abgelaufen mit Jesus. Da war Schluss, dieses Zeitalter des Gesetzes war vorbei. Römer 10,4 sagt uns klar, Christus ist des Gesetzes Ende. Ja, es ist vorbei mit Mose und 10 Geboten und ganzen Gesetzesvorschriften. Jetzt gilt was ganz anderes. Das ist jetzt ein Riesenunterschied. Nicht bloß ein Unterschied, sondern genau das Gegenteil. Erst war es voll eigene Leistung, Gebote halten, und jetzt ist es ja nicht mehr eigene Leistung. Jetzt ist Gnade der Maßstab. So ist es jetzt. Und das darf man nicht vermischen. Wie heißt es mal, man soll ja nicht neuen Wein in alte Schläuche füllen. Damit meint Jesus, man soll das Alte und das Neue nicht vermischen. Da zerreißt den Schlauch. Da passiert irgendwann was, das funktioniert nicht. Und Jesus selber sagte in Markus 1,15, die Zeit ist erfüllt. Die Zeit, was für Zeit ist denn erfüllt? Ja, die Zeit des Alttestamentlichen, der Prophetien und des Gesetzes, es ist vorbei. Bezieht sich da wahrscheinlich auf Daniel 9, wo die 70-Jahr-Wochen beschrieben sind, wo der Prophet Daniel das schon vorausgesagt hat und dass da noch 70-Jahr-Wochen hin sind, bis dieser Retter kommt. Das sind 470 Jahre und die sind abgelaufen. Und dann sagt Jesus, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das Reich Gottes ist gekommen, sagt er. Es ist ganz nah, es ist schon zum Greifen da. Und sagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Dann laufen bei den meisten schon wieder die Dinge vor den Augen runter, Buße. Ah ja, welche Gebote habe ich übertreten? Wo muss ich um Vergebung bitten? Buße heißt hier, denk um. Jetzt ist was Neues. Jetzt lass das Alte los. Tu Buße, denk um, dreh um, geh in die richtige Richtung, geh auf die neue Schiene, die Schiene des Glaubens, die Schiene des Evangeliums, die Schiene der Gnade, das gilt jetzt. Das Alte ist vorbei. Jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit heißt es. Das Evangelium ist Gottes Kraft zum Heil jeden Glaubenden. Das ist das, was wir umdenken sollen, wo wir Umbuße tun sollen. Ja, das ist ein blöder Ausdruck, aber dass es versteht. denkt total um. Jetzt ist das Reich Gottes da. Es ist mitten unter uns, aber es ist im Bereich des Geistes. Auf der irdischen Ebene, da ist immer noch die Finsternis. Das ist die Scheiße. Ja, aber das Reich Gottes ist da. Und denk nicht, wenn du nicht gleich irgendwie so eine Riesenerscheinung erlebst, wie die Hirten da auf dem Feld, dann ist es nicht mehr da oder so. Doch, es ist da. Aber wir müssen lernen, es im Glauben zu ergreifen, hineinzugreifen. Ja, dort ist alles zur Verfügung. Da ist alle Kraft zur Verfügung. Und das, wir sind Lernende. Wir sind immer noch am Buße tun, am Umdenken. Dass wir den Glauben dementsprechend ausrichten. Im Geist ist es da. Das Evangelium der Gnade ist es, was uns da den Zugang schenkt. Paulus nennt es auch das Evangelium der Gnade, wenn es da Apostelgeschichte 20,24 mal liest. Das Evangelium der Gnade. Ja, nicht das Evangelium der Gebote, weil viele machen ja das Neue Testament wieder zu Geboten. Das soll nicht so sein. Sicher gibt es da im Neuen Testament viele Stellen, die uns Anweisungen geben für unser Leben. Aber es ist nicht mehr Gebot. Wenn du das hältst, dann wirst du gesegnet. Und wenn du es nicht hältst, dann straft dich der liebe Gott sozusagen. Die Zeit ist vorbei. Die Gnade ist da und die hat Jesus gebracht. Und es kann auch niemand mehr ändern. Und das möchte ich sagen, ist die frohe Botschaft des Evangeliums der Gnade. Also niemand kann das ändern. Das ist fix, das ist Fakt. Aber eins kann man tun. Man kann es ablehnen. Sagen, nein, das will ich nicht, das geht mich nichts an. Man kann es missachten, man kann es übertünchen mit allem möglichen anderen Zeug. Ja, das ist eben die Gefahr von unserer modernen Welt, wo alles so schön kling, kling, blim, blim, Klämpchen hier, Kerzchen da. Das übertüncht und verdeckt dieses oder versteckt dieses wunderbare Evangelium der Gnade. Dann haben die Leute ihren Fokus voll und ganz darauf gerichtet. Oh, war das ja so toll und so schön und so wunderbar. Und Klinglöckchen, Klingelingeling und wie Jingle Bells und Rudolf mit der roten Nase und so weiter. Und Jesus ist die Randerscheinung, wenn er überhaupt noch erscheint. Das ist das Schlimme der ganzen Sache. Das ist die Gemeinheit. Ja, diese Verblendung, die Gnade zu verblenden, das ist ganz ungut. Und dann meinen ja die Leute wieder, ich bin nur so gut, passt doch so. Ne? Ich mache das alles so mit wie die anderen auch. Und Friede, Freude, Eierkuchen. Und Jesus ist die Randerscheinung, wenn er überhaupt noch in der Sache erscheint. Und die Gnade ist schon überhaupt eine totale Randerscheinung. Und da haben die Großkirchen schon ein ganz schönes Teil mit dazu gespielt, dass die Leute da so dermaßen von dieser Gnade weggezogen wurden, verblendet wurden und getäuscht wurden. Und da sind die Leute auf dem Highway to Hell und merken es nicht. Erst wenn sie runterfallen von am Tablet, ja, dann ist es zu spät. Also Satan ist ein Blender. Ja, und er hat den Menschen diesen herrlichen Glanz des Evangeliums der Gnade verblendet. Ja, jetzt muss man ihm zugestehen, ist er einfach ein Meister, ein Täuscher, ein Meistertäuscher. Schade, dass es ist, aber ist leider so. Aber trotzdem ist Jesus größer und der Herr. Ja, das müssen wir dann mir wieder uns vorne an die Fahne heften. Jesus ist größer. Egal, was der Teufel alles Mögliche anstellt, unser Fokus ist auf Jesus. Es ist halt so, wie die Schrift auch sagt, dass der Gott dieser Welt, wird er da von Paulus genannt im 2. Korinther 4, 3 und 4, der Gott dieser Welt den Leuten den Sinn verblendet, heißt es hier, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Bild ist, nicht sehen. Das ist sein Werk. Das ist das Evangelium der Gnade verdeckt, den Sinn, die Augen verdeckt, dass sie es gar nicht sehen können, wie wunderbar doch dieses Evangelium der Gnade ist. Sie sehen schon gar nicht, dass sie verloren sind und schon gar nicht, dass sie einen Retter brauchen und schon gar nicht, dass ein Retter da ist. Darum müssen wir, die Christen, wir müssen das wieder viel besser publik machen. Wir dürfen nicht einfach mit den anderen auch so mitmachen, weil das ist ja christlich. Christlich nützt gar nichts. Ja, ist nicht überall Christus drin, wo Christus draufsteht oder wo christlich draufsteht. Da musst du genau schauen, aufpassen, damit du nicht auch in die Verführung kommst. Also wir sind da wiedergeboren und wir können dann nicht verloren gehen. Das ist immer eine gute Nachricht. Aber die Gnade kann man ganz schnell auch aus den Augen verlieren. Ja, wenn man den Lügen und Ablenkungen Satans anbeißt, dann verliert man das Wesentliche des Evangeliums aus den Augen. Dann ist man zwar nicht ein Ungläubiger, aber man ist ein Irrgläubiger geworden. Ja, Irrgläubiger ist auch nicht gut. Damit wirkst du den Segensfluss der Gnade ab, weil du dann nicht mehr sehen kannst, wo die Gnade ist, weil du gar nicht mehr sehen kannst, dass du Zugriff zum Reich Gottes hast, zu dieser Kraft, zu dieser Herrlichkeit. Den Galatern ist sowas passiert, weil sie wieder zurück ins Bereich des Gesetzes gefallen sind. Und da sagt ihnen der Paulus, hey, ihr seid aus der Gnade gefallen, ihr seid von Christus abgetrennt wegen dem Blödsinn. Galater 5,4 steht das drin. Und so kann das auch mit anderen Gründen passieren, wenn alles Mögliche so vorn dran steht und Jesus die Randerscheinung geworden ist und die Gnade nicht mehr die Gnade ist. Dann bist du abgetrennt vom Gnadenfluss Christi und wunderst dich, wenn der Segen in deinem Leben irgendwo nicht so fließt, wie er eigentlich sollte. Da musst du wieder Buße tun, umdenken, heißt es ja, Buße tun, umdenken. Wieder zurück zum wahren Evangelium der Gnade. Und so laufen diese ganzen Verblendungen Satans ab, auf verschiedenste Art und Weise. Und manchmal wollen die Christen diese Lügenerfindungen gar nicht loswerden, weil sie sind ja so schön und sie tun der Seele so gut und ja, und alle machen das so. Ja, mei, wenn ich das jetzt anders mache, was sagen dann meine Verwandten? Was sagen die? Was sagen die? Und was wird's mit den Kindern? 1000 Gründe führt der Teufel an. Der ist schon so gemein. Du kannst nicht vom Teufel erwarten, dass er aufrecht dasteht und sagt, na, tut mir leid, dass ich dich jetzt belogen habe. Der ist nicht so, wie man manchmal meint, dass er sein sollte. Der ist halt einfach durch und durch gemein und er betrügt die Leute auf Art und Weisen, die gehen auf keine Kuhhaut mehr, sagt man so schön. Aber er versucht natürlich, sein Ziel zu erreichen. Er streut geistliches Gift und dieses geistliche Gift, diese Lügen binden und töten. Sie ziehen die Leute wieder in die Finsternis, raus aus dem Licht der Gnade und ins Dunkel der Religion. Puh, und dann, was ist dann? Dann ist das Problem plötzlich wieder vor der Tür. Jesus sagt, die Wahrheit macht frei. Ja, die Wahrheit des Evangeliums der Gnade macht wirklich frei. Das heißt, geistlich frei. Und diese Freiheit verleiht dir auch geistliche Kraft. Und das ist die Schiene, auf die wir uns begeben müssen. Wenn du wirklich die Herrlichkeiten Gottes in deinem Leben erleben willst und die Segnungen und die Verheißungen sich erfüllen sollen, dann gibt's nichts anderes, als diese Richtung des Geistes einzuschlagen und hier dran zu arbeiten. Trotz aller Widerstände musst du auch mal Kompromisse ablehnen und Klartext sagen. Das ist vielleicht ein- und zweimal schwierig, aber die anderen Leute gewöhnen sich ganz schnell dran. Kann ich dir ein Beispiel geben? Das war früher so, dieser Allerheiligentag war natürlich immer, dass man da ans Grab geht. Und dann, ich bin dann gläubig geworden, dann bin ich halt daneben mitgegangen, bin einfach ab und bin ins Café gefahren. Dann war das einmal ein Theater und dann musste ich nie wieder mitgehen. Punkt. Akzeptiert und fertig. Okay, einmal gibt es ein Theater, das muss man in Kauf nehmen können. Aber wenn wir uns zum Herrn bekennen, zu seiner Sache heißt es ja, bekennt sich der Herr für uns beim Vater und bei den Engeln. Okay, und so gibt es jede Menge solche religiöser Verführungen. Da hat man vor kurzem erst gedacht, das ist auch so ein Ding, kam am Radio über diesen Feiertag Maria unbefleckte Empfängnis. In Österreich ist sie noch Feiertag, bei uns nicht mehr. Das ist auch so ein Ding, wo die Kirchen erfunden haben, dass er plötzlich die Anna, die Mutter von der Maria, die Maria unbefleckt empfangen hat und nicht die Maria den Jesus. Ja, dann war plötzlich die Maria diese heilige Himmelskönigin. Da hat sie die orthodoxe Kirche erfunden im 5. Jahrhundert und die katholische Kirche hat das irgendwann dann auch aufgeschnappt und eingefügt in ihre ganzen Festtage und Lehrmeinungen und den ganzen Marienkult noch weiter empor gepflegt, ja, mit Maria Himmelfahrt und so weiter. Alles Dinge, steht hinten und vorne nichts in der Bibel zu dem Thema. Es wird halt einfach erfunden, damit von Jesus abgelenkt wird. Jesus musste unbefleckt empfangen werden, weil er der Sohn Gottes war und der Retter und Erlöser, der ohne Sünde war. Nicht die Maria. Maria hat niemand gerettet. Ja? Jesus ist in den Himmel aufgefahren, nicht die Maria. Und so weiter. Und so geht es durch, wenn du das Fernsehprogramm so anschaust, wie der Weihnachtsmann da propagandiert wird, umso mehr und umso größer und umso besser. Wie gesagt, vorhin schon gesagt, den Rudolf, den haben sie dann auch noch dazu erfunden, da mit seiner roten Nase, das Rentier und so weiter. So wird abgelenkt. Oder früher dann in den Kirchen, das mussten große Gebäude sein, mit schöner Akustik und mit goldenen Kunstwerken und viel Kerzchen und mit der großen, schönen Orgel. Ja, das ist ganz wichtig gewesen. Das lenkt alles vom Geistlichen ab. Alles fixiert sich auf diese irdischen Dinge. Die Orgel kann nichts dafür. Das Gebäude auch nicht. Aber das, was dahinter steckt, ablenken von Jesus, ablenken von den geistlichen Dingen. Ja, der holzgeschnitzte, schön angemalte Jesus da vorne, der schaut schön aus, aber der hilft dir nichts. Der kann dir nichts helfen, der ist für nichts. Aber den lebendigen Jesus, wenn du hast, und die Beziehung mit ihm, der kann da alles machen für dich. Ja, und das Kerzchen, das man da anzündet oder ans Grab stellt, das ewige Licht nennen sie es dann, ist lächerlich zu dem, was der Herr für ein Licht für uns hat, für die glauben und die nicht in die Herrlichkeit eingehen, sondern in den Highway to Hell abfahren, da hilft das Kerzchen schon gleich gar nichts mehr. Ne? Dann ist was gleich ausgeblasen. Oder Ostern, das ist das Ei und der Hase, das ist eine Katastrophe, ein Osterhase. Für was brauchen wir einen Hasen auf Ostern? Oder ein Ei, unsere Eltern sind dann und Großeltern in die Kirche gegangen mit dem Osterei, mit dem roten Ei in der Tasche. Und wenn der Pfarrer das Ei gesegnet hat, dann ist die Tasche aufgeklappt worden, dass der Segen das Ei erreichen konnte und lauter so Mist. Es ist doch himmelschreiend, oder? Und das, was wirklich war, der Erlöser am Kreuz, der unsere Sünden trug, na ja, das war halt so eine Nebenbeierscheinung. Ja, haben auch noch ein bisschen so ein Tralala gemacht mit Karfreiter, Ratschen und verschiedenen liturgischen Abläufen und so weiter. Aber dass der die Menschheit erlöst hat von der Sünde, das war eine Nebenerscheinung. Wenn du nicht zum Beichten gehst, dann hilft es dir alles nichts so ungefähr. Und die ganz Schlauen haben dann noch ein Osterlamm gebacken im Ofen aus Kuchenteig. Aber wir haben ein echtes Osterlamm, ein echtes Opferlamm. Nicht ein Osterlamm, sondern ein Opferlamm. Jesus selbst, das ist das, was zählt. Um das geht's. Und das gibt dir Zugang zum geistlichen Bereich, Zugang zur Kraft. Da kannst du das empfangen, was du brauchst in deinem Leben. Die Vergebung und die Heilung und die Segnungen und das Erbteil. Alles andere nützt dir nichts. Also, der lebendige Jesus ist unser Maßstab. Meine, die ganzen Bilder, was da so gemacht haben, oder auch Weihnachten, so die Krippel, war früher vielleicht einmal noch legitim, wo die meisten Leute nicht lesen konnten, dann hat man ihnen eine Bildersprache vor Augen gesetzt, damit sie sich auch was vorstellen haben können. Also, das ist noch okay, aber wenn dann so Wettbewerbe gemacht werden, wer hat das schönste Krippel, das größte Krippel, das teuerste oder das älteste oder sonst was, oder das schönste Bild von einem ganzen berühmten Maler, der hat dann vielleicht ein falsches Gottesbild gemalt, so einen alten Herrn mit langem weißem Bart, der mit dem Zeigefinger aus dem Himmel runter gelangt und straft. Ja, und dann haben die das gesehen und haben dieses Bild sich eingeprägt. Total falsches Gottesbild. So ist er gar nicht, das ist unser himmlischer Papa. Er liebt uns, er hat Jesus gesandt, um uns zu retten. Seinen einzigen, besten Sohn und nicht den langen Zeigefinger. Aber so geht's, so wird das alles von dem wahren Jesus abgelenkt, wird Unkraut in die Herzen gesät und die halten sich hartnäckig. Solche Saat, die da gesät wurde in die Herzen der Menschen, die hält sich so furchtbar hartnäckig. Es wird von den Kindern von klein an schon eingepflanzt. Das ist das, warum das dich da so brutal hält. Das, was ein Kind schon aufnimmt, ja, das hakt viel besser, als wenn du das als Erwachsener mitbekommst. Darum ist es so wichtig, dass wir auf unsere Kinder ein bisschen aufpassen und nicht ihnen den ganzen Krampf, weil die anderen das machen, auch mitgeben. Haben wir alles nicht machen müssen mit unseren Kindern. Das ganze Weihnachtstralala, wir haben das einfach nicht gemacht. Und niemandem ist was abgegangen. Wir haben Geschenke gekriegt, am Heiligabend schon in der Früh oder Vormittag. Dann haben sie den ganzen Tag Zeit gehabt, mit dem Spielzeug zu spielen, und da war der Tag gerettet, da war es prima. Ja, und wenn du es am Abend kriegst, ein Geschenk, und eine Stunde später musst du ins Bett, dann ist immer tralala, ne? Wie es früher war. Also das geht. Auch ohne Christbaum geht's. Es geht. Es geht sogar besser, als du meinst. Okay, also es ist einfach der antichristliche Geist in dieser Welt, der mit allen Mitteln versucht, Jesus aus dem Spiel zu halten. Aber er wird es nicht schaffen. Jesus kommt ins Spiel. Immer mehr und immer mehr. Okay. Wir sollen wachsam sein, weil der Teufel, sagt der Petrus, ist unser Widersacher. Und er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wenn er verschlingen kann. Seid nüchtern und wacht. Also deshalb predige ich das heute. Seid ein bisschen wachsam. Seid nüchtern. Lasst euch dann nicht wieder einfangen von dem religiösen Getue. Es schadet mehr, als es euch gut tut. Aber wenn es momentan so schön wunderbar klingt, es ist trotzdem ein Verblendungswerk des Satans, und mit dem wollen wir eigentlich nichts zu tun haben. Die Wahrheit macht frei, sagt Jesus, und wenn wir in seinem Wort bleiben und die Dinge damit erkennen, die die Religion dazu erfunden hat oder wegdiskutiert hat, dann werden wir die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns frei machen. Ja, und das hat Jesus ihnen ganz klar gesagt, kannst nachlesen in Johannes 8, 31 und 32. Und dann haben sie ihm geantwortet. Schau mal, was die gesagt haben. Wir sind doch Abrahams Nachkommenschaft und wir sind doch nie irgendjemand Sklaven gewesen. Warum sagst du, ihr sollt frei werden? Wir sind doch eh frei. Kommt dir das bekannt vor? Viele Leute heute meinen, wir sind doch eh frei. Ja, in unserem Deutschland, wir haben es ja toll, so frei, wir dürfen schon fast alles tun und lassen, was wir wollen, und keiner will uns was. Wunderbar, wir sind doch frei. Und sie merken gar nicht, wie gebunden dass sie sind in ihren religiösen Getue, in ihren Sünden, in ihren Auswirkungen. Die Sünde hat Auswirkungen. Und dann wundern sie sich, wenn es nicht rund läuft. Die sind unterm Strich alle Sklaven der Sünde, Gefangene des Teufels, und merken es nicht, weil sie meinen, wir sind doch eh alle so frei. Aber wir Christen sollen wir das kennen, dass es eigentlich alles bloß eine Lüge ist, ein Lügengebäude, ein Lügenkonstrukt. Wir sind nicht mehr abhängig von der Welt rundherum und wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde. Nur wenn wir uns der Sünde zur Verfügung stellen, sagt die Schrift, sind wir auch wieder deren Sklave. Wenn wir aber das ablehnen, sind wir nicht mehr der Sünde Sklave. Also, der Sohn Jesus macht frei. Und er macht wirklich frei, weil er geistlich frei macht, weil er von der Sünde frei macht, weil er von der Verdammnis frei macht, weil er von den ganzen Zwängen und gesellschaftlichen Vorgaben frei macht. Und das ist gut. Das ist echt gut. Du kannst Dinge machen, weil es dir gefällt, aber du musst es nicht. Das ist das Schöne, ja. Dieser Zwang, du musst alles auch so machen wie die Welt und da dein Geld auch noch dafür ausgeben, muss weg sein, das brauchst du nicht. Halleluja, Jesus hat uns Gnade gebracht. Und diesen Pharisäern und Schriftgelehrten, die so gegen Jesus gearbeitet haben und die ihn sogar töten wollten, weil er ihnen die Wahrheit ins Gesicht gesagt hat, selbst denen hat er die Gnade angeboten. Es ist ja nicht so, dass er gesagt hat, nein, euch nicht. Er hat jedem Gnade angeboten. Aber die haben halt die Gnade abgelehnt, weil ihr religiöser Stolz sie einfach gehindert hat, diese Gnade anzunehmen. Das ist eigentlich das Problem der Sache. Der religiöse Stolz haben wir immer schon gemacht und wir sind doch alle so gut und wir sind doch die und der und was weiß ich, was wir sind. Das ist Stolz auf eigene Leistung, auf eigenes Wissen, eigenes Können, eigene Werke. Und dann wird Jesus abgelehnt. Und dann wirkt die Gnade nicht. Dann kommt die Gnade nicht zum Tragen. Aber wenn dieses Fleisch, wie es die Bibel nennt, das Ego, das Religiöse, wenn sich das bedingungslos vor Gottes Wahrheit beugt und kapituliert, dann kommt die Gnade zum Tragen. Und da muss jeder Mensch hinkommen. Auch jeder Christ muss an den Punkt kommen, wo er wirklich kapituliert und feststellt, sein ganzes religiöses Getue, seine ganzen guten Werke haben einfach nicht gereicht. Er muss feststellen, ja, ich brauche die Gnade. Es geht nicht anders. Da muss er feststellen, ja, die ist ja da, die Gnade. Ich darf sie ja annehmen. Sie ist immer da, weil Jesus sie gebracht hat. Dann fängt Weihnachten erst einmal an. Das ist Weihnachten. Und wenn der Mensch das erkennt, dass er diese Gnade braucht und sie annimmt, dann setzt es auch die Gnade frei. Und dann geht es erst richtig ab. Wenn die Gnade immer im Fluss kommt, der Stolz und das Ego beseitigt ist, dann fließt der Segen Gottes, dann kommen die ganzen Dinge des Geistes in dein Leben hinein, wo du vielleicht bis jetzt gesagt hast, ja, wäre schön, wenn es so wäre. Lass einfach einmal los. Nimm dieses Opfer von Jesus für dich persönlich komplett an. Komplett sein Opfer. Null eigene Leistung, null eigenes Gutsein. Dann machst du die Tür für den Gnadenfluss weit auf. Das sehen wir an der Apostelgeschichte mit den ersten Jüngern und den Aposteln, was da alles abgegangen ist. Also ich nehme mal Beispiel Apostelgeschichte 4, 33. Da steht, und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab und große Gnade war auf ihnen allen. Also große Kraft war dabei, als sie das Evangelium verkündeten, Zeichen und Wunder sind geschehen, große Gnade war auf ihnen allen. Das gehört zusammen. Wo Gnade ist, setzt sich Kraft in Gang. Wer Gnade richtig verstanden hat und angenommen hat, wird in dem Bereich des Geistes stark und mächtig und er wird Zeichen und Wunder und Gnadengaben erleben können. Der Stephanus war damals bloß ein Diakon, aber von dem heißt es in Apostelgeschichte 6, 8, Stephanus aber voller Gnade und Kraft tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Also er war voller Gnade. Ja, nicht bloß ein bisschen Gnade, sondern wirklich voll. Der hat die Gnade voll und ganz erkannt und ausgekostet, möchte ich fast sagen. Gnade ist immer noch da. Das ist Apostelgeschichte 13, 43. Paulus und Barnabas sprachen zu den Leuten und haben ihnen zugeredet, beharrlich bei der Gnade Gottes zu bleiben. Das ist eine wichtige Sache, dass man nicht sich wieder abbringen lässt von der Gnade Gottes, dass man beharrlich dabei bleibt. Gnade durch Jesus und sonst nichts. Das ist A und O der ganzen Sache. Nichts Gebot, nichts Klimbim und alles Mögliche. Die Gnade Gottes reicht vollkommen aus. Lasst euch nicht von der Gnade ablenken. Bleibt ganz beharrlich bei der Gnade, sagt der Mann. Und das gilt für uns. Egal, was irgendjemand sagt und egal, was all die anderen tun, wir bleiben bei der Gnade. Ja. Gott wird dir, weil er ist dein Papa, jede Gnade in Überfluss zukommen lassen, weil das kann er tun. Das ist der Beweis, 2. Korinther 9, 8. Gott aber vermag euch jede Gnade überreich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Also Gott vermag uns jede Gnade überreich zu geben. Unter der Voraussetzung, dass wir auch auf diese Gnade schauen, die Gnade fixiert sind, dass das der Maßstab ist. Dann wird auch die Gnade fließen. Dazu ist Jesus gekommen, damit wir diese Gnade empfangen können, damit wir in allen, alle Zeit Genüge haben durch die Gnade. Und diese Botschaft von der Gnade durch Jesus, die nimmt den Leistungsdruck von dir weg. Also schau mal längere Zeit beharrlich auf diese Gnade. Du wirst merken, der Druck verschwindet. Und du wirst ihn immer mehr kennenlernen, du wirst ihn immer mehr lieben lernen. Und nicht mehr, du musst ihm aber jetzt gefallen mit deinen Werken, sondern du gefällst ihm, weil du ihn liebst. Deine Werke werden sich dementsprechend verändern, weil du anfängst, ihn zu lieben. Nicht, weil du etwas tun musst, damit er dich liebt, sondern weil du ihn liebst, weil er für dich was getan hat. Und wenn du so die Lehre hörst heute und es übt Druck auf dich aus und verspürst Druck, dann liegt es nicht an der Lehre von der Gnade, sondern dann liegt es höchstens an deinem persönlichen Festhalten an diesen religiösen Gewohnheiten, die wo so seelisch gut tun, die wo man schon immer schon so gemacht hat und wo die anderen dann sagen könnten, na, warum machst denn du das nicht oder so. Ich möchte da nicht Druck aufbauen. Es ist nur dein eigener Druck der Religiosität, der diesen Druck aufbaut. Und schmeißt das Zeug in die Tonne, dann geht der Druck auch weg. Aber jeder muss selber mit seiner Zeit und mit seiner Weisheit haushalten. Das muss jeder selber für sich entscheiden. Ich kann nur raten, wie der Paulus auch rät und sagt zu den Ephesern, seht nun genau zu, wie ihr wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Das ist eine gute Aussage. Sieh zu, wie du wandelst, wie du lebst, was du tust und was du lässt und wie du handelst, wie du redest, sieh genau zu. Beobachte dich selber. Sei nicht unweise, also sei nicht dumm, sondern sei weise, sei schlau. sagt hier weiter, kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Und wir sehen, dass die Tage ziemlich böse sind. Und deshalb soll man mit unserer Zeit schon ein bisschen haushalten. Und wenn du mit deiner Zeit verschwenderisch umgehst, im Bereich Religiosität und tralala, aber dann feststellst du, für Jesus habe ich jetzt wieder keine Zeit mehr gehabt, jetzt ist schon gleich Mitternacht, jetzt bin ich müde, jetzt muss ich ins Bett, weil morgen früh muss ich wieder raus, dann hast du nicht die rechte Zeit ausgekauft. Sagt der Paulus weiter, darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Sei nicht töricht, sei nicht dumm. Nutze deine Zeit richtig und verständig aus. Das heißt ja nicht, dass man nicht auch mal frei haben darf und sich an schönen Dingen erfreuen soll oder darf. Ist ja klar, ist ja richtig. Aber mit Maß und Ziel, mit Weisheit soll man vorgehen. Okay, Glaube gibt dir den Zugang zu dieser Gnade. Das ist eine ganz deutliche Aussage im Römer Kapitel 5, 2. Denn durch den, durch Jesus ist er gemeint, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, sagte hier der Paulus. Durch Glauben haben wir Zugang. Durch Glauben kriegst du Zugang zu dieser Gnade. Durch Glauben an das, was Jesus am Kreuz für dich getan hat. Da ist der Schlüssel versteckt. Da gibt es die Gnade. Um religiöses Zeug mitzumachen, brauchst du keinen Glauben. Das kannst du einfach so machen. Du brauchst höchstens ein bisschen Geld, dass du das Zeug kaufen kannst dazu. Aber du brauchst keinen Glauben. Aber für Gnade brauchst du Glauben. Und wenn du Glauben einsetzt, wird die Gnade auch fließen und wird dir den Segen in deine Taschen spülen. Und wenn du bloß den religiösen Zeug mitmachst, dann fließt halt einfach die Gnade nicht. Das ist Fakt. Und die Gnade verschafft uns auch freien Zugang zum Gnadenthron. Darum heißt der ja Gnadenthron, weil es dort Gnade gibt. Den haben wir eh schon oft gelesen, diesen Vers, Hebräer 4, 16. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Ja, die Gnade ist der Zugang. Der Zugang zur geistlichen Welt. Wir dürfen durch die Gnade in diesen Raum deiner Herrlichkeit eintreten, vor den Gnadenthron erscheinen und rechtzeitige Hilfe erwarten. Jesus ist der Weg und die Tür dazu. Also nimm dir Zeit, geh diesen Weg durch die Tür. Geh ein zum Vater. Warte nicht, bleib nicht fern oder schicke von fern Gebet, sondern nutze deine Zeit, ihn noch viel besser kennenzulernen. Du kannst das empfangen, was du schon lange haben willst, was du eigentlich zwingend brauchst, sagen wir fast schon. Okay, da bin ich jetzt ziemlich am Ende angelangt, nochmal kurz zusammen. Jesus hat uns Gnade gebracht, deshalb hat Gott ihn auf die Erde gesandt, seinen Sohn als Mensch, und er hat uns Vergebung gebracht. A und O, Sündenvergebung hat er uns gebracht durch seine Gnade. Und er hat uns damit gerechtfertigt. Ja, Gott hat uns gerecht gesprochen. Also wir sind nicht gerecht, weil wir jetzt so super waren, sondern Gott hat gesagt, du bist jetzt gerecht. Ganz einfach, du bist jetzt gerecht, weil du geglaubt hast, reicht. So toll ist es abgelaufen. Das ist ein wunderbares Evangelium. Jesus hat diese Gnade, diese Vergebung und diese Gerechtigkeit völlig umsonst geschenkt. Nur weil du geglaubt hast, gültig. Er hat Heilung gebracht, er hat dir Segen gebracht, er hat dir geistliche Kraft gebracht, er hat dir die Liebe Gottes gebracht, er hat dir auch Freude in dein Herz gegeben und obendrein das ewige Leben. Wenn du mal abtrittst hier von dieser Erde, irgendwann wird es soweit, außer es kommt der Herr vorher, dann wirst du umgestaltet, dann ist nicht aus mit dir. Dann ist bloß ein Umzug. Ja, dann hast du das ewige Leben. Warum? Weil Jesus es gebracht hat. Wunderbar. Und denk immer daran, du hast es nicht verdient. Du hast es dir nicht verdient. Auch wenn du meinst, du bist ein ganz guter Mensch gewesen, es hätte nicht gereicht. Du müsstest trotzdem in die ewige Verdammnis gehen. Es hätte nicht gereicht, weil Adam dir den Stempel aufgedrückt hat, du bist ein Sünder. Hat er gemacht, dummerweise. Aber wenn du den Stempel von Jesus gekriegt hast, ja, den Stempel mit seinem Blut auf deinen Körper gedrückt oder auf deinen Geist gedrückt, gerecht, in alle Ewigkeit, dann gehst du nicht in die Verdammnis, sondern ins ewige Leben. Und das ist die gute Nachricht. Das ist eine sehr gute Nachricht, eine wunderbare Nachricht. Ja, jetzt höre ich auf. Die Zeit ist weit fortgeschritten.